Alles klar? Läuft alles? Wunderbar. Dann darf Sie herzlich willkommen heißen zur weiteren Vorlesung in unserer Reihe Atheismus, Genese und Geltung religionskritischer Argumente. Und heute möchte ich mich beschäftigen, realistisch muss man sagen, wahrscheinlich beginnen zu beschäftigen, es wird uns über ein, zwei Sitzungen bestimmt noch bewegen, mit Ludwig Feuerbach. Mein Generalplan ist also etwa grob bis zur Winterpause, Ihnen einige Grundtypen, also historische Gestalten, Vertreter religionskritischer, atheistischer Argumente zu präsentieren, um dann so nach der Winterpause, sozusagen die grobe Zielplanung, mit Ihnen systematisch die Argumente, die wir dann kennengelernt haben, zu diskutieren, also auch vor dem Hintergrund gegenwärtiger, zum Teil sehr stark analytisch geprägter Religionskritik, vor dem Hintergrund gegenwärtiger philosophisch-atheistischer Position. Wenn wir über den philosophischen Atheismus reden, dann ist zumindest für die kontinentaleuropäische Tradition, vielleicht aber auch für die philosophische Tradition insgesamt, kaum ein Name so bedeutsam wie Ludwig Feuerbach. Und wenn es, wie gesagt, um die Repräsentation von Typen der religionskritischen Argumentation geht, dann ist eine Auseinandersetzung, zumindest eine Darstellung seiner Position unverzichtbar. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen das eine oder andere schon mal gehört haben. Das wird vielleicht einiges redundant sein, aber es geht mir darum, dass wir ein gemeinsames Bild hier entwickeln von der Argumentationsform des Feuerbachschen religionskritischen Gedankens her und dass wir dann eine gemeinsame, auch systematische Gesprächsgrundlage gerade auch für die kommenden Wochen haben. Den vielleicht, wenn Sie wollen, traditionellen Kernverdacht der Religionskritik oder die Urformel des philosophischen Atheismus, nämlich dass Homo creator Dei est, also dass nicht Gott den Mensch geschaffen hat, sondern dass der Mensch Gott geschaffen hat, ist vielleicht auf keine so prägnante, auf jeden Fall auf keine so wirksame Weise formuliert worden wie von Feuerbach. Der Mensch ist der Schöpfer Gottes, nicht Gott ist der Schöpfer des Menschen. Die besondere Bedeutung Feuerbachs, auch in dem Kontext unserer Vorlesung, besteht darin, dass er die Erklärung des Ursprungs von Religion, vorsichtiger gesagt, die Frage nach dem Ursprung von Religion, verknüpft hat mit der Frage nach der Wahrheit von Religion und religiösen Überzeugungen. Feuerbach geht über die traditionell religionskritische Aussage natürlich hinaus, die, das hat man schon gesehen, durchaus auch in der Spätantike schon erwogen wurde. Homo est creator Dei, quia deum sibi fixit ex nihilo. Der Mensch ist der Schöpfer Gottes, denn er erschuf ihn, sich aus dem Nichts. Auch eine interessante Formulierung, das Selbstreflexive, nicht nur die Behauptung, der Mensch habe Gott erschaffen, sondern er habe ihn für sich erschaffen. Aus seinem Bedürfnis, aus seiner Not, aus seinem Interesse. Der Mensch ist nicht Gott, daher kann er auch nichts aus nichts erschaffen, wäre sozusagen Feuerbachs Mahnung. Feuerbach bietet gerade eine Erklärung der Voraussetzungen und der strukturellen Merkmale jenes Prozesses, durch das der Mensch Gott erschafft. Also einfach die alte Formel, Gott erschafft den Menschen aus dem Nichts umzudrehen und zu sagen, der Mensch erschafft Gott aus dem Nichts, ist genauso dunkel wie die andere These. Genauso wie die sozusagen Schöpfungstheorie in wissenschaftlicher Hinsicht dunkel bleibt und sich fragen kann, wie soll Gott aus dem Nichts etwas erschaffen, so bleibt es auch dunkel, einfach zu behaupten, der Mensch habe aus dem Nichts voraussetzungsfrei Gott erschaffen. Nein, die Art und Weise, wie Menschen schaffen, wie Menschen kreativ sind, ist immer voraussetzungsvoll. Und zu behaupten, dass Gott ein Produkt menschlicher Tätigkeit, menschlichen Denkens ist, heißt die Frage nach den Voraussetzungen und den Vorbedingungen zu stellen, unter denen Menschen zu dieser gigantischen Kreation fähig sind. Nun, wenn wir Feuerbach in den Kontext dieser Vorlesung stellen, dann wird es hoffentlich klar, dass sich hier bei ihm auf besondere Weise die genetische Erklärung von Religion und die rationale Kritik ihres Geltungsanspruches verknüpfen. Bei Hume waren ja diese beiden Aufgaben auch sozusagen klar gesehen worden und Hume versuchte sie beide zu bewältigen, aber doch noch in einer relativen Trennung. Gerade seine beiden religionsphilosophischen Hauptwerke, einmal die Naturgeschichte der Religion und dann die Dialoge über natürliche Religion, stellen ja eine methodische Trennung dar, der einen Aufgabe, der Konstruktion, der Entstehung von Religion und der anderen Aufgabe, Prüfung des Geltungsanspruchs von Religion. Erinnern wir uns nochmal kurz, Humes Naturgeschichte der Religion stellte die Frage nach dem Ursprung der Religion. Gibt es einen notwendigen Ort in der menschlichen Natur oder in der menschlichen Kultur, aus dem Religion entspringt und aus dem heraus ihr Entstehen erklärt werden kann? Davon zu unterscheiden ist die Frage nach der Grundlage der Religion in der menschlichen Vernunft. Gibt es rationale Argumente? Gibt es Argumente für die Wahrheit des religiösen Geltungsanspruchs? Das versuchte Hume in den Dialogen über natürliche Religion zu erklären. Man könnte sagen, seine erste Schrift, Naturgeschichte der Religion, ist so etwas wie eine Religionsgeschichte oder eine Religionspsychologie, während die Dialoge über natürliche Religion Religionsphilosophie in einem engeren oder eigentlichen Sinn sind. Also die Frage nach der Entstehung von Religion, religiösen Vorstellungen und die Frage nach der Wahrheit dieser Vorstellungen werden bei Hume noch in unterschiedlichen Disziplinen oder Traktaten behandelt. Das Besondere am Ansatz von Feuerbach ist nun, dass er die genetische Rekonstruktion der Entstehung religiöser Inhalte, die Frage, wo kommt Religion her, dass also die genetische Rekonstruktion der Entstehung religiöser Inhalte verbindet mit der Analyse des Wahrheitsanspruchs. Dabei ist gerade der Anthropomorphismus in der Religion für ihn kein Hindernis des Verstehens, sondern gerade der Schlüssel zum Verständnis des vernünftigen Kerns der Religion. Erinnern Sie sich vielleicht, hatten wir in den ersten Sitzungen gesprochen, dass selbst die sehr frühe antike Religionskritik oder Götterkritik, wenn Sie wollen, die vielleicht zunächst einmal keine grundlegende Kritik an der Annahme, dass es Göttliches gebe, war, sondern vor allem eine Kritik, eine Reinigung, wenn Sie wollen, bestimmter anthropomorpher Gottesbilder, also eine Religionskritik, die sich nur an bestimmten Vorstellungen gewissermaßen orientiert hat und diese kritisiert hat und den Anthropomorphismus gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, als einen Hinderungsgrund gesehen hat für das wahrere und tiefere Verständnis des Göttlichen, das zu überwinden ist. So setzt Feuerbach gerade bei diesen menschlichen Vorstellungen Gottes an und sagt, sie sind der Schlüssel sowohl des Verstehens der Herkunft von Religion als auch der Maßstab des Beurteilens ihres Geltungsanspruchs. Also ein anthropologisch, beim Menschen ansetzendes Unternehmen ist der eigentliche Weg, Religionskritik zu betreiben, im Sinne einer kritischen Rekonstruktion ihrer Entstehung und einer kritischen Überprüfung ihrer Geltung. Unter diesem Anthropomorphismus versteht man, darüber haben wir gesprochen, normalerweise die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf das Wesen Gottes. Seit Xenophanes ist dieser Vorwurf bekannt gegenüber der Religion. Ja, wenn die Rosse Götter hätten, wären sie Rosse. Wenn sie aussehen wie Pferde. Bei Feuerbach nimmt diese Kritik eine Form an, die in der Literatur immer wieder unter dem Namen Projektionsthese transportiert wird. Feuerbach fasst, so ist die allgemeine Einschätzung, die Auffassung, dass der Mensch Gott nach seinem Bilde erschafft, als Projektion. Machen Sie bitte gleich ein Fragezeichen unter diesem Ausdruck. Nach Feuerbach, das kann man auf jeden Fall sagen, zunächst mal im Sinne eines Abstracts, wenn Sie wollen, einer komprimierten Zusammenfassung seines Denkens. Nach Feuerbach entstehen Gottes Vorstellungen in der Tat durch die Übertragung jener Eigenschaften, die für das allgemeine Wesen des Menschen charakteristisch sind, auf das göttliche Wesen. Der Begriff des menschlichen Wesens ist also zentral für Feuerbach. Deshalb Anthropologie. Also wenn ich Religion erkläre als eine Übertragung von Eigenschaften, die dem menschlichen Wesen zukommen, auf das, was wir das göttliche Wesen nennen, so müssen wir natürlich erstmal erklären, was das menschliche Wesen überhaupt ist. Das sind die Eigenschaften des menschlichen Wesens, die auf Gott in irgendeiner Weise übertragen werden. Das Wesen der Religion, so wie Feuerbach an einer Stelle schreibt, ist nichts anderes als das Wesen des menschlichen Gemüts. Das Geheimnis der Theologie ist daher die Anthropologie. Wovon die Religion spricht, wenn sie über Gott spricht, ist eigentlich im Kern der Mensch. Theologie ist, wie andere auch gesagt haben, eigentlich keine Theodizee, ist keine Rechtfertigung Gottes, sondern Theologie ist eigentlich Anthropodizee, die Rechtfertigung des Menschen, so wie er ist, geht und steht. Also, ähnlich wie Jung in seiner Naturgeschichte versucht Feuerbach auch den religiösen Glauben zu erklären, indem er ihn zurückführt auf seine natürlichen Elemente, seinen inneren Ursprung. Und diese Darstellung des inneren Ursprungs von Religion soll zugleich die Darstellung, Zitat, seiner Unwahrheit und Nichtigkeit sein. Das heißt, die genealogische Rekonstruktion der Religion stellt viel stärker noch als bei Jung, bei Feuerbach zugleich die Kritik von Religion dar. Zugleich aber, Kritik heißt ja auch immer unterscheiden und nicht einfach nur fundamentale, pauschale Ablehnung, zugleich bietet diese genealogische Kritik, also die Rekonstruktion, wie Religion entstanden ist, auch einen Schlüssel, um die tiefere Wahrheit, wie Feuerbach sagt, die tiefere Wahrheit von Religion zu verstehen. Also die wahre Bedeutung der religiösen Phänomene. Auch dies ist anders als bei Jung, wenn man so will, der die Bewertung einem geltungstheoretischen Diskurs den Dialogen eben überlassen hat. Hier soll also bei Feuerbach die Genealogie, die Rekonstruktion selbst, auch schon die tiefere Wahrheit der Religion erkennen und beurteilen lassen. Nun, wie schon sagte, der Grundbegriff der genealogischen Religionskritik Feuerbachs, geboren 1804, gestorben 1872, der Grundbegriff der genealogischen Religionskritik Feuerbachs ist der Begriff des menschlichen Wesens. Was ist das menschliche Wesen? Zunächst einmal ist klar, dass das menschliche Wesen kein Individuum ist, sondern Wesensbegriffe sind Gattungsbegriffe. Wenn ich also von dem Menschen rede, vom Wesen des Menschen, dann versuche ich Merkmale zu bestimmen, die jedem Mitglied dieser Gattung qua Zugehörigkeit zu dieser Gattung zukommen. Also nochmal, über das menschliche Wesen zu reden, heißt nicht über ein Individuum zu sprechen, sondern über ein Gattungsbegriff. Das heißt aber auch, dass keinem Individuum alle Eigenschaften der Gattung zukommen, in vollständigem Maße zukommen. Das heißt, keinem menschlichen Individuum kommen alle menschlichen Eigenschaften zu, schon gar nicht in Vollkommenheit. Die Eigenschaften, diese allgemeinen menschlichen Eigenschaften kommen in ihrer Allgemeinheit und letztlich auch in ihrer Vollkommenheit nur der Gattung zu. Das ist wichtig, sich in sozusagen zu merken, weil es sich dabei nicht um eine logische, sozusagen gattungslogische Überlegung von Feuerbach handelt, sondern darin ist auch schon der Schlüssel seiner Religionserklärung und seiner Religionskritik enthalten. Noch einmal, die Wesensbestimmungen sind Gattungsbestimmungen und die Eigenschaften einer Gattung in ihrer Vollkommenheit kommen auch nur der Gattung als Ganzer zu, nie einem einzelnen Individuum, das dieser Gattung angehört. Die menschliche Gattung ist etwas Allgemeines, die durch eine bestimmte Tätigkeit produziert und reproduziert, geschaffen und erhalten wird. Und zwar ist es genau das Werden und Vergehen der endlichen Individuen, die diese Gattung konstituiert. Also die Gattung, das allgemeine Wesen, ist auch kein Superindividuum, das neben den einzelnen Individuen, die dieser Klasse angehören, existiert, sondern diese allgemeine Gattung existiert gar nicht anders als durch das Werden und Vergehen der Individuen, die zu dieser Gattung gehören und die diese Gattung letztlich konstituieren. Das heißt, ein allgemeines, unveränderliches Sein besitzt diese Gattung nur ihrem Begriff nach. Also wenn ich von dem Wesen des Menschen spreche, spreche ich von dem Begriff und den begrifflichen Eigenschaften, die die menschliche Gattung als solches kennzeichnen. Was es gibt, wenn Sie so wollen, sind nur die Individuen, die diese allgemeinen Eigenschaften der menschlichen Gattung mehr oder weniger gut instantiieren. Also ist das wahre allgemeine Wesen der menschlichen Gattung der allgemeine Begriff der menschlichen Gattung. Nun, eine erste entscheidende Operation, die ich dann sozusagen später nochmal in einer, wie Sie wollen, Momentaufnahme oder Zeitlupe im Detail genauer mit Ihnen durchgehen will, aber erstmal allgemein gesprochen, eine erste entscheidende, wenn so will, kognitive Leistung geschieht nun dadurch, dass diese Idee der menschlichen Gattung als ein allgemeiner Begriff nun auf ein Individuum übertragen wird. Wenn ich der Meinung bin, dass es ein Individuum gibt, das in seiner Ganzheit als konkretes Individuum all diese Eigenschaften trägt und instantiiert, die nur begrifflich nur der Gattung Mensch zukommt, dann habe ich genau das getan, was die Erzeugung eines Gottes ist. Die Idee Gottes entsteht durch die Übertragung des allgemeinen Wesens der menschlichen Gattung auf die Vorstellung eines bestimmten Individuums. Das heißt, die Prädikate, die konstitutiv sind für das allgemeine menschliche Wesen, werden gewissermaßen der menschlichen Gattung abgenommen, abgesprochen und dem göttlichen Wesen zugesprochen. Gott ist der umgekehrte Mensch, wie Feuerbach auch sagt. Das heißt, das Wesen der menschlichen Gattung, der ein allgemeiner Begriff ist, wird einem einzelnen Gegenstand, nämlich Gott, zugesprochen. Das heißt, die göttlichen Attribute, zum Beispiel Allmacht, Allwissenheit, notwendige Existenz, die göttlichen Attribute sind eigentlich allgemeine Prädikate der menschlichen Gattung. Die menschliche Gattung ist sozusagen Träger der Allwissenheit. Also die Summe dessen, was gewusst werden kann, finden wir vielleicht in Wikipedia, aber kein einzelner Gelehrter kann das in seinem Kopf oder in seinem Bücherschrank reproduzieren. Jetzt so tun, als sei dieses sozusagen allgemeine Wissen, zu dem die menschliche Gattung als Ganze fähig ist, in einem Wesen verkörpert, in einem Individuum verkörpert, das ist genau jener Prozess, der, wie vorher gesagt, Vergegenständlichung. Ich stelle mir eine Gattung, die eigentlich nur im Medium des Begriffs vorhanden ist, ich stelle mir die Gattung vor wie ein Individuum. Das ist der erste große logische Fehler. Individuen gehören Gattungen an, Gattungen reproduzieren sich nur durch Individuen, nur die Gattungen als Begriffe tragen die vollkommenen Eigenschaften. Und die Verschiebung besteht nun darin, dass ich mir die Gattung vorstelle wie ein Individuum. Dieser Prozess der Vergegenständlichung ist auch ein Prozess der Entfremdung. Er ist auf der einen Seite das Resultat der eigenen Tätigkeit, aber diese eigene Tätigkeit oder ihr Resultat, genauer gesagt, erscheint nun demjenigen, der dieses Resultat produziert hat, als etwas Fremdes und Äußerliches. Philosophische Aufklärung zielt dann darauf, dieses Fremde und Äußerliche als das eigene und als Ausdruck des eigenen Inneren zu erkennen und sich so wieder anzueignen. Und in diesem Prozess der Wiederaneignung kommt der Mensch wieder zu sich selbst, versöhnt sich mit dem, was ihm fremd und äußerlich geworden ist. Das heißt, wenn er die Religion durchschaut hat und die Prozesse, die Religion produzieren, erkennt er auch sich und sein wahres Wesen. Dahinter steckt, diejenigen, die damit vertraut sind, werden sofort erkennen, und da haben Sie sich auch schon mal gehört, dahinter steckt natürlich Hegels Modell der Vergegenständlichung, der Bildung, der Reflexion, der Wiederaneignung. Deshalb werden wir darüber auch sprechen müssen und versuchen, den Grundzügen des hegelischen Modells von Religionsphilosophie uns eben klar zu machen, um zu verstehen, wie Feuerbach dieses bei Hegel zumindest ambivalente Modell, das sowohl der Bestätigung und Bekräftigung von Religion als auch ihrer Kritik dient, von Feuerbach eben dann ausschließlich religionskritisch gemeint wird, also religionskritisch gewendet wird. Ein Motiv, das eben auf Hegel zurückgeht, das Motiv der Vergegenständlichung und der Durchschauens von Vergegenständlichungen, ein ganz wichtiger Gedankengang, ein wichtiges Denkmodell, das Sie dann später vor allem bei Karl Marx finden. Das, wenn Sie religionsgeschichtlich, und Marx macht das ja auch ausdrücklich im Fetischcharakter im ersten Band des Kapitals, das sozusagen seine Metapher hat an der Kritik des Götzendienstes im Alten Testament. Götzendienst ist Vergegenständlichung. Irgendetwas, was Menschen selbst produziert haben, was Resultat ihrer eigenen Tätigkeit ist, die geschnitzte Holzfigur, der behauene Stein, wird nun vergöttlicht, wird als etwas Eigenständiges angebetet. Das heißt, was der Mensch tut, wenn er betet, ist das Anbeten seiner eigenen, Anbeten des Werks seiner eigenen Hände. Also Religionskritik hat hier die Struktur der Kritik des Götzendienstes. Was Menschen tun, wenn sie etwas verehren, etwas religiös verehren, ist etwas verehren, was sie selbst produziert haben. Sie haben das Produkt der Produktion, den Vorgang der Produktion vergessen und beten nun das von ihnen selbst Produzierte als etwas Eigenständiges an. Nun, dieser Prozess der Vergegenständlichung, den ich mir mit Ihnen dann noch genauer anschauen möchte, gerade auch in den seinen hegelianischen Voraussetzungen, dieser von Feuerbach Vergegenständlichung genannte Prozess wird eben häufig auch als Projektion bezeichnet. Feuerbach hat diesen Ausdruck, wenn ich es richtig sehe, selbst nie verwendet, hat nie von Projektion gesprochen. Es, an diesem Projektionsbegriff ist auch etwas problematisch, zumindest problematisch in der Hinsicht, dass er nicht wirklich das trifft, was Feuerbach denkt. Also kann sich, glaube ich, vorstellen, dass Feuerbach diese Metapher der Projektion auch als logisch inkonsistent kritisiert hat, denn projizieren kann man nur auf etwas, das existiert. Und die Existenz Gottes als eine selbstständigen Entität, als eines selbstständigen Gegenstandes, soll ja gerade als Schein erklärt werden. Also Projektionstheorien arbeiten ja oft so, dass sie sagen, auf etwas, was es gibt, projiziere ich meine Erwartungen und Wünsche, also gerade wenn sie aus einer therapeutischen Sprache, also ich projiziere auf meinen Vater oder auf meine Kollegen irgendwelche Erwartungen, die weder was mit dieser, die nichts mit dieser empirischen Person zu tun haben, sondern nur spiegeln meine eigenen Sehnsüchte oder Probleme ist. Und ich kann mich nicht so gut aus meinem eigenen Religionskritik, aus meinem eigenen Religionsunterricht erinnern, dass man genauso glaubt, in Feuerbach erledigt zu haben. Also Feuerbach hat nur gezeigt, dass religiöse Menschen auch immer ihre eigenen Bilder haben und ihre eigenen verzerrten Erwartungen an Gott herantragen. Aber das heißt, es ist kein Beweis dagegen, dass es Gott nicht gibt. Denn wenn ich etwas auf ein Wesen projiziere, muss es dieses Wesen ja geben. Also ich mag grotesk falsche Erwartungen gegenüber meinen Eltern haben, aber meine grotesk falschen Erwartungen gegenüber meinen Eltern produzieren ja nicht meine Eltern, die sind ja da, ich habe nur eine falsche Vorstellung von ihnen. Also man nimmt deshalb der Feuerbachschen Religionskritik ein wenig den Stachel, wenn man sie im Sinne einer solchen Projektionsthese versteht. Das ist zu harmlos. Was Feuerbach eben leisten will, ist nicht nur erklären, dass wir falsche Gottesbilder sind, dass wir vielleicht auch wer immer religiös ist, auch in seinen eigenen Bedürfnissen, Erwartungen, Vorgeschichten befangen ist, sondern er will wirklich eine genetische Erklärung geben, wie das, was man in der Kultur Gott nennt, überhaupt erst erzeugt wird durch bestimmte Mechanismen. Also deshalb bevorzugt Feuerbach eher den Ausdruck Reflexion. Das ist ja auch eher der Prozess der Vergegenständlichung, so wie es auch Hegel gemeint hat. Also ich kann mich unmittelbar auf einen Gegenstand beziehen, mir ist ein Gegenstand in der Erkenntnis gegeben. Also nehmen Sie Reflexion, das ist ja auch die Spiegelmetapher, also nehmen Sie, was heißt, Sie betrachten sich im Spiegel oder Sie halten einen Gegenstand im Spiegel und dann denken Sie an ein Spiegelkabinett. Sie können die Relation, die Tatsache, dass Sie vor dem Spiegel stehen und da etwas hinhalten oder sich selber im Spiegel sehen, das kann selbst nochmal gespiegelt werden. In einem Spiegelkabinett sehen Sie sich selbst, wie Sie vor dem Spiegel stehen. Und dann sehen Sie im nächsten Spiegel, wie Sie sich selbst sehen, wie Sie sich im Spiegel stehen, wie Sie vor dem Spiegel stehen. Und dann das ist die Verwirrung eines Spiegelkabinetts. Das ist eigentlich eine schöne Metapher für Reflexion. Ein, sozusagen, linearer Erkenntnisprozess, mir ist ein Gegenstand in der Wahrnehmung, in der Erkenntnis gegeben, wird selbst zu einem höherstufigen Gegenstand. Ich kann mir mein Denken, mein Betrachten nochmal selber anschauen. Auf der zweiten Stufe ist nicht der Gegenstand, also das Ding, das ich da in den Spiegel halte oder mein eigenes Gesicht, ist also nicht der Gegenstand der Betrachtung, sondern mein Betrachten, mein vor dem Spiegel stehen und wie mein Bild im Spiegel reflektiert wird. Das schaue ich mir dann an. Und das ist sozusagen, wenn Sie wollen, die eigentliche grundlegende Metaphorik hinter der Reflexionsfigur bei Feuerbach und dann auch Hegel schon zurückgehend. Also die Vorstellung, dass etwas, was Gegenstand der Erkenntnis ist, sozusagen höherstufig verarbeitet wird, weil der Prozess des Erkennens selbst zu einem Gegenstand wird. Also etwas, was auf der ersten Stufe ein Prozess ist, eine Tätigkeit, wird auf der zweiten Stufe selbst zum Gegenstand, den ich betrachte. Ich betrachte mein eigenes Betrachten im gespiegelten Spiegel. Und so schreibt dann auch Feuerbach, die Religion ist die Reflexion, die Spiegelung des menschlichen Wesens in sich selbst. Also Reflexion, Spiegelung ist raffinierter als Projektion. Wenn Sie schauen, das ist ein linearer Prozess, da haben Sie diesen Beamer, der wirft hier irgendwas an die Wand. Aber das Bild, das an der Wand ist, reflektiert sich nicht im Beamer. Also, ja, der Beamer entwickelt kein Bewusstsein von dem Bild, das er da an die Wand wirft. Während einem Reflexionsprozess in einem Spiegelverhältnis kann das produzierte Bild selbst noch einmal abgebildet werden im Bildverfahren. Und das ist wichtig, um Religion in ihrer komplexen Struktur zu verstehen. Religion ist die Reflexion, die Spiegelung des menschlichen Wesens in sich selbst. Oder noch verknallter, Gott ist der Spiegel des Menschen. Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen. Also der Schlüssel der Erklärung von Feuerbachs Religionsbegriff liegt also in der Erklärung des Prozesses der Vergegenständigung. Als Voraussetzung muss geklärt werden, worin denn dieses allgemeine Wesen des Menschen besteht, das sich da spiegeln soll. Was genau ist dann unter diesem Prozess der Reflexion, der Vergegenständigung zu verstehen? Nun, Feuerbach hat im Laufe seines Lebensweges und seiner philosophischen Entwicklung auf diese Fragen, was das menschliche Wesen ist, wie es sich vergegenständigt, wie es sich artikuliert, unterschiedliche Antworten gegeben. Und diese unterschiedlichen Etappen seines Denkweges werden auch durch die unterschiedlichen Einstellungen bestimmt, die Feuerbach zu Hegels Religionsphilosophie einnimmt. Also Hegels Religionsphilosophie bleibt der Ausgangspunkt, die Bezugsgröße. Und je nachdem, wie so ein Spiegelverhältnis, je nachdem, wie der Winkel der Reflexion sich ändert zu Hegel, ändert sich auch das Bild bei Feuerbach selbst. Das heißt, die generelle Voraussetzung des Verständnisses von Feuerbachs Religionskritik ist Hegels Religionsphilosophie. Bevor ich Sie damit aber traktiere oder quäle, vielleicht erstmal einen kurzen Überblick über Feuerbachs Werk selbst. Also ich habe von verschiedenen Phasen gesprochen, die will ich Ihnen auch kurz erst einmal andeuten, bevor wir dann inhaltlich loslegen. Vielleicht müssen wir zur Biografie. Feuerbach wurde 1804 geboren. Sein Vater stammt, das ist so ein bisschen für Lokalpatrioten unter uns ganz interessant. Sein Vater war ein Jurist, der aus Frankfurt am Main stammte, der Jurist Paul von Feuerbach. Dieser gilt unter Juristen zumindest, unter Rechtstheoretikern, Rechtshistorikern, als Begründer des modernen deutschen Strafrechts. Also eine juristische, politische Orientierung, eine Orientierung an gesellschaftlichen, staatsrechtlichen Fragen, war durchaus etwas, was in der Familie Feuerbach im Schwange war. Feuerbachs Vater wurde 1806, also nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, 1806 in die Regierung nach München berufen, um eben dort das bayerische Staatsrecht, genannt das bayerische Strafrecht, muss ich sagen, das bayerische Strafrecht zu modernisieren. Zu dieser Modernisierung gehörte zum Beispiel 1806 die Abschaffung der Folter in Bayern. Bis dahin musste noch gefoltert werden, durfte noch gefoltert werden. Seitdem gibt es nur noch die Folter, dass sich der Rest der Republik jedes Jahr die deutsche Meisterschaft des FC Bayern ansehen muss, oder wie auch immer. Aber wirkliche peinliche Zwangsmittel wurden 1806 dank des Vaters von Ludwig Feuerbach abgeschafft. Und das von ihm ausgearbeitete Strafgesetzbuch trat 1813 in Kraft. Vielleicht auch ganz interessant, auch für diejenigen, die sich mit Literatur beschäftigen, gerade mit deutscher Literatur. Er war eine Zeit lang dann in der bayerischen Provinz, Ludwig Feuerbachs Vater, in Bamberg und in Ansbach, und hat sich dort als Präsident des Appellationsgerichts in dieser kleinen Gemeinde Ansbach auch mit dem Fall des Kaspar Hauser beschäftigt. Gut, Ludwig Feuerbach war sicherlich geprägt von diesen politisch-staatsrechtlichen, strafrechtlichen Überlegungen, auch um das Engagement seines Vaters. Selbst aber hat er sich seit seiner Gymnasialzeit eher mit theologischen Fragen beschäftigt und hat auch als Jugendlicher schon beim örtlichen Rabbiner Hebräisch Unterricht genommen. 1823 begann Ludwig Feuerbach dann ein Theologiestudium, und zwar in Heidelberg, ging 1824, also schon ein Jahr darauf, nach Berlin. Und dort wechselte er gegen den Willen des Vaters, so wird überliefert, das Studienfach. Also ähnlich wie Hegel auch, wechselte er dann von der Theologie zur Philosophie. Das soll ja öfters vorkommen, dass Leute Theologie anfangen zu studieren und Philosophen werden. 2 Jahre lang hörte er sämtliche Vorlesungen Hegels, angeblich die über Logik 2-mal, also das ist nicht spurenlos an ihm vorübergegangen, und kehrte dann nach Bayern zurück. Zeit lang private Studien, auch wie das damals so der Fall war, und versuchte sich auch als Universalgelehrter, also in Literatur, Geschichte, aber auch in Botanik, Anatomie und Physiologie, und schrieb dann seine Dissertation mit dem Titel über die Unendlichkeit, Einheit und Allgemeinheit der Vernunft. 1828 dann Promotion in Philosophie, Habilitation im selben Jahr, das ging damals noch. Und wenige Wochen danach begann er Privatdozent in Erlangen zu lehren. 1830 bzw. 1832 in der nächsten Lieferung erschien seine Schrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Diese Schrift erschien anonym und sie erschien auch kurz nach dem Ausbruch der Unruhen, dem Gefolge der Pariser Juli-Revolution Deutschland erschütterten und in diesem Hambacher Fest ergipfelten. Also ich erwähne diese Dinge deshalb, weil sozusagen diese Parallelität, der Blick auf die politischen Verhältnisse, der Versuch nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 1806 so etwas wie ein, naja, modernes Deutschland zu schaffen, trotz seiner sozusagen Flickenteppichstruktur im Angesicht der emergierenden Nationalstaaten, vor allem England und Frankreich natürlich. Also der Versuch sozusagen, ein Deutschland politisch, rechtlich, staatlich zu modernisieren und der Versuch, die Religion in irgendeiner Weise auch auf moderne Weise in einem Kontext des sich modernisierenden politischen Gemeinwesens zu verstehen, diese Dinge laufen immer parallel bei Feuerwehr. Deshalb, aufgrund sozusagen der Turbulenzen, der turbulenten politischen Situation in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurde diese Schrift wegen ihres religionskritischen Inhalts dann auch verboten. Und nach dem Verfasser, der eben anonym geblieben war, Feuerbach wusste sehr genau, warum er anonym geblieben war, nach dem Verfasser wurde polizeilich besucht. Er hat dann auch seine Vorlesungstätigkeit abgebrochen, hat es dann nochmal versucht und dann aber so um 1835, 36 herum dann auch seine universitäre Lehre aufgegeben und hat dann ganz gut glücklich geheiratet, zumindest in finanzieller Hinsicht, über alles andere weiß ich nicht Bescheid. Also die Mitinhaberin einer Manufaktur, einer Porzellanmanufaktur in Ansbach, und diese Fabrik warf wohl zumindest genug Gewinne ab, dass Feuerbach sich dann das Leben eines Privatgelehrten eben leisten konnte. Das heißt, die maßgeblichen philosophischen und Innovationen, muss man generell sagen, also alles das, was nach Hegel ist 1831 gestorben, alles, was dann sozusagen seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts an philosophischen Innovationen in Deutschland in dieser allgemeinen Umbruchszeit dann sozusagen getätigt wurde, verdankt sich letztlich außer universitär tätigen Philosophen. Ja. Feuerbach, Marx, Nietzsche sind eben Philosophen, die außerhalb. Ja. Nennen Sie mir einen Philosophen aus Deutschland, der Gestalter Professor war, der dann 1842, 1854 in Heidelberg oder Erlangen oder München gelehrt hat. Kennen Sie einen? Auch von Feuerbach, Marx und Nietzsche haben Sie schon gehört. Okay. Also lassen Sie sich nicht vertriesen, wenn es mit bestimmten Karriereplänen in der Wissenschaft nicht klappt. Dann müssen wir gucken. Nicht jeder hat das Glück, eine Porzellanfabrik Erbin oder Erben zu bekommen, aber es gibt Möglichkeiten auch außerhalb fester Karrierepläne, denen treu zu bleiben. Was an Wert ist und vielleicht auch sogar mehr Einfluss zu haben auf das intellektuelle Leben der Gesellschaft als sozusagen in einer Institution, wie der Universität zu hocken. Klammer zu. Also, Feuerbach lebt sozusagen außerhalb der Universität und es ist sicherlich nicht falsch zu sagen, dass dieser nicht institutionalisierte Typ von Philosophie einen neuen Typ philosophischen Denkens und Schreibens hervorbringt. Das haben Sie auch bei Kierkegaard. Kierkegaard hat ja auch die ganze Zeit mit dieser Generation der Hegel-Schüler bei Hegel in Berlin gehockt. Also, dass der Typus des Schriftstellers übernimmt gegenüber dem Typus des Gelehrten. Also jemand, der sozusagen für seine Philosophie werben will an ein Publikum, das sich über die private Lektüre philosophische Inhalte aneignet und das sozusagen auch den Zwang, aber auch die Freiheit erhöht, Philosophie auf eine literarische Weise zu präsentieren. Also die Arbeiten der genannten Autoren besitzen eine eher, wenn Sie wollen, publizistische Ausrichtung. Sie sind zum Teil essayistisch, polemisch, fragmentarisch, zum Teil eher journalistisch wie bei Marx, zum Teil halt eher sozusagen polemisch, vielleicht wie bei Nietzsche, aber auch von großer literarischer Qualität bis ins Lyrische gehen, also auch wenn Sie an die Gedichte von Nietzsche denken. Feuerbachs Tätigkeit war durchaus auch publizistischer Natur, also hat in den Hallischen Jahrbüchern zum Beispiel mitgearbeitet, einem Sammelbecken, einem publizistischen Sammelbecken der Junghegelianer, eine Fachzeitschrift, die eben Feuerbach ein Forum bot, um in die Auseinandersetzung, die ideologischen Auseinandersetzung der Restaurationszeit einzugreifen. Die heftige Polemik gegen die als rückwärtsgewandte und unredlich empfundene Christentümelei, wie er sagte, der Restauration, veranlasste ihn, sich dem Phänomen Religion sozusagen systematisch näher zu widmen, ihm systematisch auf den Grund zu gehen. Und so arbeitete er dann zwei Jahre lang, von 1839 bis 1841, an seinem Hauptwerk, für das er ja nach wie vor wohl am berühmtesten ist, nämlich das Wesen des Christentums. Also auch hier ist eine große Motivation, nach dem Wesen der Religion zu fragen, eine politische. Also zu sehen, dass die Chance, einen modernen deutschen Staat zu gründen, Reformation des Strafrechts zum Beispiel, verschenkt wird, dass die Kräfte der Restauration in den 30er Jahren sich formieren und dass ein wichtiges Instrument dieser Restauration ein bestimmtes Verständnis von Christentum war. Also das Wesen des Christentums erscheint dann im Jahre 1841 und macht Feuerbach mit einem Schlag berühmt. Im selben Jahr entstehen dann auch noch weitere oder erscheinen weitere Polemiken und Artikel in den Hallischen Jahrbüchern. Thesen zur Reformation der Philosophie, 1843 zum Beispiel, oder dann auch seine Grundsätze der Philosophie der Zukunft, in denen er auch sehr stark dann auch seine Kritik an Hegel formuliert und sozusagen seine Absatzbewegung von Hegel zu erkennen gibt. Durch diese Kritik am hegelischen Idealismus, der in den 30er und frühen 40er Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend in der Tat als eine philosophische Rechtfertigung der preußischen Restauration benutzt wurde, Hegel, und in seiner Kritik an einer konservativen, eben restaurativen Auslegung des Christentums, dadurch wurde Feuerbach auch wahrgenommen als einer der intellektuellen Leitfigur des sogenannten Vormärzes eben. Und bei Ausbruch der Märzrevolution 1848 wurde Feuerbach auch von mehreren Seiten aufgefordert, hier für das Parlament in der Frankfurter Paulskirche zu kandidieren. Und er lag aber bei der Kandidatenaufstellung knapp einem Mitbewerber, ging aber dennoch als Beobachter nach Frankfurt. War also 1848 hier in dem Paulskirchenparlament als Beobachter anwesend. Stand in engem Kontakt mit der Fraktion der, wie man sagen könnte, radikaldemokratischen Linken. Noch ein bisschen was vielleicht zu dieser politischen Orientierung. Feuerbach war sehr früh der Meinung, dass diese parlamentarische Bewegung 1848 aussichtslos sein wird, dass sie sich nicht durchsetzen wird gegen die Kräfte der sozusagen aristokratischen Reformation, und hat sich dann 1849 schon, also im Frühjahr schon, sehr früh zurückgezogen in die Provinz und hat gewissermaßen sehr enttäuscht den Zusammenbruch der Freiheitsbewegung in Europa in den 40er Jahren dort verfolgt. Hat dann eher versucht, sozusagen durch die Gründung eines Freundeskreises, sozusagen auch salonartige Korrespondenz und Konversation mit Gleichgesinnten so etwas zu bilden wie einen intellektuellen Herd des Widerstandes. Und die Herdmetapher ist auch in einem Polizeibericht erwähnt worden. Er hat ein Schloss in Puckberg, mit seinen Freunden getroffen. Und es gibt einen Polizeibericht, in dem steht, dass dieses Treffen ein fataler Herd der Demokratie und Irreligiosität sei. Ein fataler Herd der Demokratie. Und hier würden politische Verbrecher Aufnahme und Verbannung finden. Okay. Also Feuerbach war durchaus sozusagen auch ein politisch-intellektueller Aktivist. Ich weiß, dir vorstellen kann, wie ein Dissident in Osteuropa seit der kommunistischen Regime, der sich dort sozusagen auf eine ästhetisch-künstlerische, aber auch politische Art mit seinen intellektuellen Freunden getroffen hat, ständig aber auch unter Bewachung der Geheimdienste war. Wie viele Anhänger der gescheiterten Revolution hat Feuerbach angeblich auch mit dem Gedanken gespielt, in die USA auszuwandern, aber das schlicht und ergreifend am Geld gescheitert, und dann blieb er einfach hier und flüchtete sich ins weitere Schreiben. Also 1851 erschien deshalb erschien die Vorlesung über das Wesen der Religion. Und das politische Geschehen in Deutschland, also habe ich hier noch was, genau, die 1857, die Theogonie. Das ist sozusagen nochmal der große Versuch zu erklären, wie das Göttliche oder Gottesbilder entstehen. Dieses Werk fand aber längst nicht mehr so eine große Resonanz und Aufmerksamkeit wie das Wesen des Christentums von 1841. Das politische Geschehen in Deutschland hat Feuerbach aber bis zu seinem Lebensende verfolgt. Er war auch nur besonders erschüttert durch den preußisch-österreichischen Krieg von 1866, lehnte die Einigungspolitik von Bismarck ab, war also gegen das deutsche Kaiserreich, das sich da abzeichnete, 1870-71. Begeisterte sich, so sagt man, für die in Amerika aufkommende Frauenbewegung, hat den ersten Band von Marx' Kapital noch gelesen und trat 1869 in die von Liebknecht und Behm gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei ein. Dann, ob das einen kausalen Zusammenhang hergibt, weiß ich nicht, aber am 20. Juli 1870, das ist ein Tag nach dem Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges, der dann zum Kaiserreich geführt hat, traf Feuerbach im wahrsten Sinne des Wortes der Schlag. Schwerer Schlaganfall, wurde dann arbeitsunfähig und starb 1872. Also so viel mal etwas zur Biografie, die ich ein bisschen ausführlich geschildert habe, weil ich finde, das ist eine interessante intellektuelle Figur in der deutschen Geistesgeschichte. Und einiges an diesem Konnex, wie bestimmt man Religion vor den Herausforderungen der Moderne, wie kann eine philosophische Kritik der Religion aussehen vor dem Hintergrund politischer Umbruchsprozesse. Und es ging darüber, wie eine dann auch gerechte und moderne Verfassungswirklichkeit für Deutschland aussehen kann. Das finde ich doch ganz interessant. Okay, wir können das Denken Feuerbachs, ich habe jetzt nur rein mechanisch in der Zeitabfolge einige der Hauptschriften, gerade religionstheoretisch relevanten Schriften gelistet. Wir können in seinem Denken, glaube ich, drei Phasen unterscheiden, wobei vor allem die ersten für uns interessant sind. Das wäre gewissermaßen eine sehr frühe idealistische Phase, also noch sehr stark sich an Hegel orientiert, in der seine religionstheoretischen Gedanken eher, wenn man so will, noch pantheistischer Natur sind. Das spiegelt sich ja in der Schrift Gedanken über Gott und Unsterblichkeit. Dann die zweite Phase, in der es so langsam Abstand nimmt von Hegel und das eintritt, was ich Anthropologie genannt habe, in Anschluss natürlich an Feuerbach selbst, also die Wende weg von Gott, vom Geist, vom Spekulativen hin zum Konkreten, nämlich zum Menschen. Und dann eine letzte Phase, über die ja gerade vor kurzem verstorbener Kollege Alfred Schmidt so viel gearbeitet hat, die materialistische, sensualistische Phase, die Spätphase von Feuerbach, wie sie sich in den Schriften eben Grundsätzen der Philosophie der Zukunft, da beginnt das so langsam, aber dann vor allem die beiden großen Werken aus den 50er Jahren spiegelt. Also ich möchte mit Ihnen konzentrieren, ganz kurz auf die frühe idealistische Phase und dann den Fokus legen auf das, was ich die mittlere Phase nennen würde, die wirklich anthropologische Wende, die anthropologische Theorie der Religion, weil aus dieser Zeit eben gerade die Schrift Das Wesen des Christentums stammt und für unseren Diskussionszusammenhang die Frage nach dem Typus von Religionskritik, das eine besondere und die entscheidende Rolle spielt. Okay, ich hatte gesagt, gerade was Feuerbach in dieser Phase seines Denkens, in der anthropologischen Phase seines Denkens, aus der dann eben auch die Schrift das Wesen des Christentums entsteht. Was er dort sagt, ist weitgehend maßgeblich geprägt von Hegel. Deshalb der Versuch einer kurzen Vergewisserung der Grundzüge des hegelischen Denkens über Religion, über religiöses Bewusstsein sicherlich wichtig. Das würde ich aber dann vielleicht nach einer kurzen Pause nehmen. Es waren jetzt sehr viel Material, nicht schön ausgebreitet haben, sehr viel Information. Und wir werden jetzt in relativ kurzer Zeit dann einen sehr steilen Anstieg gehen, wenn wir uns mit Hegel beschäftigen, das ist eine kurze Pause gleich am Platz. Aber haben Sie jetzt zu dem bisher Gesagten, dass er im Wesentlichen auch der Versuch war, Ihnen Informationen zu liefern, haben Sie da Fragen oder Ergänzungswünsche?
Ja, bitte. Wieso ist das eigentlich der Atheismus, der Mensch ist der Schöpfer Gottes, und tun denn die Religionen das nicht auch? Die kommen doch da gar nicht dran vorbei. Ja. Wer soll Ihnen den Gott mitteilen? Sie müssen sich ja Gedanken machen oder irgendwelche Offenbarungen anerkennen oder so. Das ist doch alles nur ein schöpferisches Tun.
Ja, aber deshalb hat es ja sehr früh angesetzt. Es gibt eine Form von Religionskritik, ja, eine Form von Gotteskritik, die auch die Religion selbst kennt. Und in unserem Traditionszusammenhang ist die Kritik am Götzendienst, wie es zum Beispiel die Propheten des Alten Testaments immer wieder artikulieren, ein Klassiker. Und auch alle, wenn Sie wollen, alle Theologien, alle Selbstreflexion auf Religion ist so etwas, wenn Sie wollen, eine Art von Form von Gotteskritik. Nämlich, was sind falsche Gottesvorstellungen und was ist eine Vorstellung oder ein Begriff von Gott, der jeder Art von Kritik standhält. Also sozusagen scharf von Böcken zu unterscheiden, falsche, selbstgemachtes von dem wahren Gott, das ist das Geschäft jedes Nachdenkens über Religion, auch ein Nachdenken über Religion, das aus der Binnenperspektive erfolgt.
Aber das ist doch immer selbst gemacht, das ist alles, was
Sie
tun.
Ja, aber der Punkt ist ja, dass Sie hier jetzt eine Position haben, die ganz dezidiert sagen, alles, was wir über Gott sagen, ist nur selbstgemachtes. Die klassische Religionskritik, die klassische Götzenkritik zum Beispiel, steht ja ganz klar unter dem Impuls der Reinigung, der Läuterung. Also falsche Vorstellungen von Gott sollen kritisiert, aufgelöst werden, damit das wahre Bild Gott, dass Gott in seinem Wesen wirklich erkannt werden kann. Und es soll auch praktische Folgen haben. Also anstelle des Götzendienstes soll die wahre Liturgie, die echte Gottesverehrung stehen. Das haben wir selbst bei Kant noch. Also es gibt sozusagen den Afterdienst, wie er das nennt. Also er versucht sich durch Schmeicheleien und Unterwerfung und Liebesdienereien Gott in irgendeiner Weise gefügig zu machen, sich als seine Dienste als Nothelfer einzukaufen. Und es gibt den wahren Gottesdienst. Das ist eine Verehrung Gottes, die mich dazu bringt, mich selbst zu verändern. Also der wahre Gottesdienst wäre derjenige, der mich zu einem besseren Menschen macht. Der falsche Gottesdienst ist der, ich will so bleiben, wie ich bin da auch noch stolz drauf und versuche jetzt durch ein paar Schmeicheleien Tricks mir die Gunst dieses Despoten zu erkaufen. Also, es gibt diese lange und mächtige und immer noch weitergehende Tradition der Religionskritik als einer internen Selbstkritik der Religion, als Versuch der Läuterung der Religion. Es gibt aber auch die, sagen, die fundamentalere Kritik, und das würde ich dann wirklich auch philosophischen Atheismus in Reinkultur nennen, die sagen würde, sagen, es ist menschliche Schöpfung von Anfang bis zum Ende. Es ist nicht nur so, dass es den wahren Gott gibt, wie bei dieser Projektionstheorie. Es gibt diesen wahren Vater meinetwegen und dann gibt es diese ganzen Bilder und Ideen, die ich von ihm habe. Die können ganz bizarr sein. Nein, die These von Feuerbach ist stärker. Alles, auch das Wesen selbst, die Entität, das X, dem wir bestimmte Eigenschaften zuschreiben, ist ein Produkt unserer Tätigkeit, unserer Fantasie, unserer Bedürfnis. Und das ist natürlich auch jetzt, das klingt vielleicht auf dem ersten Schritt plausibel, das ist leicht gesagt, aber dann muss ich natürlich auch eine Theorie oder eine Erklärung anbieten, warum das so sein sollte. Also warum Menschen ein Wesen produzieren sollen, das es nicht gibt. Denn die andere Art von Religionskritik ist ja einsichtiger. Sie ist aber eben auch vielen religiösen Menschen einsichtig. Da gibt es ein bestimmtes Wesen, in dem ich in irgendeiner Form von Interaktion stehe und wie bei jeder Form von Interaktion überlagert meine Vorgeschichte, meine Ängste, meine Erwartung, überlagert die Wahrnehmung dieser Person, so wie sie wirklich ist. So, und das passiert auch im Gottesbezirk. Das ist sozusagen schnell einsichtig zu machen. Schwieriger ist zu sagen, nein, der Partner da, auf den du Erwartungen, Ängste und so weiter projizierst, das ist ein imaginärer Partner. Das ist nicht nur das Bild, das du von ihm hast, sondern das X ist überhaupt erst, dieses Wesen ist überhaupt erst erzeugt durch deine Erwartungen, Bedürfnisse und Ängste. Okay, aber warum sollten wir sowas tun? Warum sollten wir solche Wesen erzeugen? Ja, so unser Freund Harvey, Gott als das große imaginäre Kaninchen, das mit uns durchs Leben hoppelt, wie kommen wir auf so eine Idee? Kurz nach der Pause, ja? Okay, ich habe versucht, in der ersten Stunde etwas nahezubringen von den Grundzügen des Feuerbachschen Denkens über Religion, versucht, ein bisschen zu verorten in der, sozusagen, im intellektuellen Klima seiner Zeit, in der Vormärz, in der revolutionären Geschichte Deutschlands in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Jetzt möchte ich in der verbleibenden Zeit für heute versuchen, einige der Grundzüge jenes Philosophen darzustellen, mit ihm zu erörtern, der für Feuerbach in all seinen unterschiedlichen Entwicklungsphasen der maßgebliche Ausgangs- und Bezugspunkt gewesen ist, nämlich Hegel. Und dann werden wir in der nächsten Woche hoffentlich sehen, was Feuerbach dann im Einzelnen religionstheoretisch aus Hegel macht. Also es ist jetzt ein ultra brutales Unternehmen. Regel in 30 Minuten. Ich will es trotzdem versuchen. Man kann, also wenn es überhaupt ein Thema gibt, das einem so etwas erlaubt, wie eine halbwegs rechtfertigbare Abkürzung und Zusammenfassung des Redens über Hegel oder der Zusammenfassung seiner gigantischen Philosophie, dann ist es in der Tat, wenn Sie wollen, der Versuch, Religion philosophisch zu verstehen oder genauer gesagt sogar philosophisch den Inhalt von Religion zu verstehen, nämlich das, was die Tradition Gott nennt. Hegel zufolge hat nämlich die gesamte Philosophie inhaltlich betrachtet keine andere Aufgabe als Gott zu begreifen. Zitat von Hegel: Der Gegenstand der Religion wie der Philosophie ist die ewige Wahrheit in ihrer Objektivität selbst, Gott und nichts als Gott und die Explikation Gottes. Also, es ist die eigentliche Aufgabe von Philosophie, Gott zu verstehen und zu explizieren. Das ist die Aufgabe der Philosophie, nicht weil sie heimliche Theologie wäre. Viele Gegner Hegels zu Lebzeiten bis in die Gegenwart, gerade Herbert Schnedelbach zum Beispiel, ein ausgezeichneter Kenner Hegels, aber auch ein vehementer Kritiker, spießt immer diesen Punkt auf und sagt, naja, was da bei Hegel Philosophie heißt, ist eigentlich Kryptotheologie. Der lässt sich ein bestimmtes Gottesbild von der Tradition der christlichen, genau gesagt noch des Protestantismus in der lutherischen Version vorgeben. Und dann ist Philosophie nichts anderes als sozusagen ein Hinterherhinken, ein Nachklappern, ein Ausbuchstabieren dieser außerphilosophischen, dieser religiösen Gottesvorstellung. Vielleicht ist das so, es ist aber nicht die Absicht und das Selbstverständnis von Hegel gewesen. Man kann sein Selbstverständnis ja auch vor sich selbst verbergen, Stichwort Spiegelung, oder seinen besten Absichten widersprechen, aber der Absicht nach glaubt Hegel ein philosophisches Argument dafür zu haben, warum die Auseinandersetzung mit Gott philosophisch zentral sein soll. Nochmal, es geht nicht um so etwas wie eine philosophische Apologetik. Da gibt es den Gott der Tradition und jetzt müssen Philosophen den irgendwie rechtfertigen. Sondern umgekehrt, Hegel ist der Meinung, dass Gott ein autonomer Gegenstand philosophischen Nachdenkens ist. Also Philosophie, richtig betrachtet, kommt aus sich heraus auf den Gottesbegriff. Und da sollte sich auch die traditionelle Religion nicht zu früh drüber freuen, denn der Gott, der da beim philosophischen Nachdenken rauskommt, ist der kritische Maßstab für das, was die religiöse Tradition sich wieder so vorstellt und denkt. Und vielleicht zerschellt so einiges, was das normale religiöse Bewusstsein über Gott so denkt und glaubt, zerschellt gerade an dem philosophischen Gottesbegriff. Also. Deshalb fällt Hegel oft auch zwischen die Stühlen. Den einen, sondern säkularen Philosophen, ist er verdächtig als Kryptotheologe und den Theologen ist er verdächtig als jemand, der ein sehr vergiftetes Angebot macht. Ich rede von Gott, aber der Gott ist meilenweit entfernt von dem Gott der Tradition. Okay, der Gegenstand der Religion wie der Philosophie ist sozusagen identisch. Das ist Hegels große These. Religion und Philosophie reden über dasselbe auf unterschiedliche Weise. Was ist dasselbe? Was ist der Gegenstand? Es ist gerade nicht eine bestimmte Vorstellung von Gott als Person, als Schöpfer und so weiter. Was ist der Kern des philosophischen Gottesbegriffs und eigentlich auch der Kern der religiösen Gottesvorstellung? Die Wahrheit. Was ist eigentlich der Gegenstand der Philosophie als Wissenschaft im Unterschied, was weiß ich, zur Astronomie oder zur Staatswissenschaft oder zur Medizin? Die Philosophie beschäftigt sich nicht mit dem menschlichen Körper oder mit der menschlichen Gesetzgebung, das natürlich auch, aber in einer abgeleiteten Form. Das tun andere Einzelwissenschaften. Der eigentliche Gegenstand der Philosophie, das, was Philosophie als Wissenschaft definiert und unterscheidet von anderen Wissenschaften, ist die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit in ihrer Objektivität. Wahrheit, wie sie sich manifestiert und wie sie eine objektive Gestalt gibt. Also Philosophie kann auch nicht damit zufrieden sein, nur Bedingungen der Möglichkeit von Wahrheit, nur Kriterien für das Wahrsein von Aussagen oder Zeugen zu formulieren. Sie soll die Wahrheit in ihrer Objektivität erkennen. Also Hegels philosophischer Gottesbegriff ist der Begriff einer absoluten Wahrheit. Dass es die absolute Wahrheit gibt und dass die absolute Wahrheit auch nicht verborgen ist in einer Hinterwelt, sondern dass sie sich manifestiert. Und das ist die Botschaft von Religion. Also wenn Religion von Offenbarungen zum Beispiel sprechen, von der Offenbarung Gottes, meinen sie genau so etwas, dass es etwas gibt, was die objektive Wahrheit ist, und diese objektive Wahrheit manifestiert sich, macht sich offenbar, gibt sich zu erkennen, teilt sich mit. Es geht um die absolute Wahrheit, die sich manifestiert. Diese Wahrheit wird durchaus auch in der Religion erfasst und dargestellt. In der Religion ergreift der Mensch als ein endliches Wesen, als ein endliches Subjekt die absolute Wahrheit. Gleichzeitig manifestiert sich eben in der Religion die absolute Wahrheit im endlichen menschlichen Bewusstsein. Also das absolut Wahre wird von dem endlichen menschlichen Bewusstsein auch erfasst, wenn da an einen Gott geglaubt wird, wenn da religiös praktiziert wird. Deshalb ist Religion, nach Hegels berühmter Formel, das Selbstbewusstsein des absoluten Geistes. Der Ort, an dem sich Gott, wenn er denn die absolute Wahrheit ist, sozusagen am deutlichsten manifestiert und mitteilt, ist nicht irgendwie die Natur, ist nicht das Donnern oder ist nicht die Schönheit von Bergen, sondern ist das Bewusstsein von Menschen, die ihn erkennen, bekennen und verehren. Wo ist denn der Ort in der Welt, in dem sich das Göttliche manifest macht? Naja, dort, wo Menschen religiöse Bekenntnisse aussprechen, religiös praktizieren. Also das Bewusstsein, das Menschen von Gott haben, ist der Ort, an dem das Göttliche in der Welt erscheint. Gott wirkt im religiösen Glauben selbst. Und umgekehrt hat der Glaubende an Gottes eigenem Leben teil, des Bekenntnisses. Das heißt, Gott ist nicht nur ein Objekt des Glaubens, sondern vor allem in dessen Vollzug, im Vollzug des Glaubens präsent. Der Mensch weiß nur von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß. Also, damit sehen Sie schon die Schnittstelle oder die Weichenstellung zu Feuerbach gegeben. Auch Hegel hat gesagt, der Ort, an dem Gott erscheint, ist das menschliche Bewusstsein. Das Bewusstsein, das Menschen von Gott haben. Er hat aber nicht gesagt, der Mensch, der ein Bewusstsein von Gott hat, produziert Gott als Gegenstand in seinem Bewusstsein, sondern was da im menschlichen Bewusstsein erscheint, ist auch Gott, der sich mitteilt. Gott ist nicht nur aber einer, der sich dann, sagen wir mal, gnädig herablässt und dem menschlichen Bewusstsein zu erkennen gibt, sondern Hegels steile und für die jetzt religiöse Tradition herausfordernde These ist, dass Gott eigentlich gar keinen anderen Ort hat als das menschliche Selbstbewusstsein. Gott schwebt nicht irgendwo in den Himmel und beschließt dann irgendwann mal eine Schrift auf die Welt herabzulassen oder sich in Menschesgestalt zu zeigen, als Engel oder als Sohn oder wie auch immer. Der einzige Ort, an dem sich Gott wirklich manifestiert, ist das menschliche Selbstbewusstsein. Gott weiß nur etwas von sich, insofern es Menschen gibt, die ihn bekennen. Gott weiß etwas von sich, insofern es Menschen gibt, die etwas von ihm wissen. Der Mensch weiß nur von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß. Also, von Hintergrund christlicher Theologie lässt sich da als Metapher, wenn Sie wollen, das Pfingstereignis sehen. Ja? Gott ist Geist, gestorben, hat seine menschliche Gestalt abgestreift, auferstanden, wo lebt er weiter? Im Geist, als Geist, wo lebt der Geist? In der Gemeinde. Das eigentliche Wunder, von dem sozusagen das Neue Testament spricht, ist nicht die Auferstehung, ist nicht die Inkarnation, sondern das Pfingsten. Ja? Damit endet ja auch eigentlich die ganze Feierei. Ja? Pfingsten macht erst den Deckel drauf. Der eigentliche Ort sozusagen der Präsenz Gottes in der Welt ist die Gemeinde, in der der Geist Gottes anwesend ist. Das ist die bleibende Gestalt Gottes. Ja? Jesus von Nazareth ist tot, Christus ist aufgefahren in den Himmel, vielleicht kommt er irgendwann mal wieder. Ja? Das glauben Christen. Die bleibende Präsenz ist die Präsenz des Geistes in der Gemeinde, die an Gott glaubt. Also Gott ist in der Welt manifest in Gestalt des Bekenntnisses einer Gemeinde, die an ihn glaubt. Gott hat keine andere Manifestation als das Wissen der Gemeinde von ihm. Also, Die absolute Wahrheit ist nicht irgendwo verborgen in den Himmeln. Die absolute Wahrheit liegt offen zutage. Sie ist objektiv, sie ist manifest. Aber wo, in welchem Medium, sozusagen nicht in der Natur, nicht in der Schönheit der Blumen, in der Erhabenheit der Gebirge oder der Schönheit des Sonnenuntergangs, sondern die absolute Wahrheit about life, the universe and everything, ja, ist nicht 42, sondern ist Gott, und er teilt sich mit im Bewusstsein der Menschen, die ein Bewusstsein von ihm haben. Also, das Wissen von Gott ist so zu denken, sein Selbstbewusstsein im Menschen und das Wissen des Menschen von Gott, das fortgeht zum Sichwissen des Menschen in Gott. Also die Menschen bekennen Gott, erkennen in Gott sich selbst, und Gott erkennt in dem Bekenntnis, das die Menschen von Gott haben, auch sich selbst. Ein sich verschränktes. So wie eine Interaktionsbeziehung. So wie ich erst zu dem werde, der ich bin. Das ist für Hegel auch ein wichtiges Motiv, das auch in der Sozialphilosophie heute auch befreit von diesen religionsphilosophischen Bezügen weiterhin transportiert wird. Also Vorstellung, ein Ich wird erst zum Ich, wird Bezugnahme auf anderes. Erst was die anderen von mir erwarten, wenn ich das verinnerliche, wenn ich das Bild, das andere von mir haben, verinnerliche, dann werde ich zu dem, der ich bin. Ich bin kein isoliertes Selbst, sondern ich bin der, der ich bin, aufgrund der Anerkennung und der Interaktion mit anderen. Und so ist Gott auch kein, wenn Gott kein sozusagen monadisches, steinhaftes Wesen ist, sondern ein lebendiger Geist, dann gilt für ihn auch für das, was für alle lebendige Geistwesen gilt, dass sie ihre Identität erst bilden in Interaktion mit anderen Geistwesen. Okay, also hat die Religion, vor allem die christliche Religion nach Hegel, etwas erfasst am Wesen Gottes, nämlich dass Gott keine Substanz, kein Ding, kein ewiger, unverwitterbarer Stein ist, sondern dass Gott Geist ist und sich genau deshalb sozusagen unzerstörbar selbst erhält. Aber die Religion hat dies erst auf eine vorphilosophische Weise verstanden. In der Religion ist die Wahrheit erst noch in Form von Vorstellungen, wie gesagt, gegeben. Und diese Vorstellungen müssen jetzt in philosophische Begriffe transformiert werden. Also die Religion, das religiöse Bewusstsein hat die Wahrheit schon erfasst, aber noch auf eine ungenügende Weise, auf eine vorstellungshafte Weise. So wie wir es auch bei der alten Götzenkritik schon hatten. Also wird zwar was von Gott gesehen in so einem Götzendienst, aber es wird auch eine falsche, zum Beispiel eine anthropomorphen Gottesvorstellung, wird etwas erfasst von Gotteswesen, aber auf eine verzerrte Weise. Und es ist die Aufgabe der philosophischen Religionskritik, diese verzerrten Weisen zu reinigen. Also es ist Aufgabe, die religiöse Vorstellung in Begriffe zu übersetzen, wie Hegel sagt. Philosophie macht eigentlich überhaupt nichts anderes, als Vorstellung in Begriffe zu übersetzen. Also wenn es eine Kurzformel gibt bei Hegel, was Philosophie ist, dann lautet die Synonyme so: Philosophie übersetzt Vorstellung in Begriffe. Das gilt nicht nur für die Religion, das gilt zum Beispiel auch in der Moral. Also wir haben bestimmte Vorstellungen, wir werden geprägt durch die Art, wie wir aufwachsen, auch vielleicht auch durch bestimmte Erfahrungen, die uns prägen und erschüttern. Wir haben bestimmte Urteile darüber, bestimmte Einstellungen, wie man sich verhalten soll. Wir haben eine bestimmte Vorstellung darüber, was man tun und was man lassen soll. In Krisen fragen wir uns jetzt, ob diese Vorstellungen auch gerechtfertigt sind. Ob wir sie weiterführen, ob wir sie transformieren oder aufgeben sollen. Dasselbe gilt auch für unsere ästhetischen Erfahrungen. Es gibt Dinge, die uns abstoßen, die vielleicht ekelerregend, Dinge, die anziehend sind. Und dann bildet sich aber, also wir kennen das, so kleine Kinder sagen bei allen möglichen, die am Anfang gibt es ja nach der Milchreisphase kommt erstmal nur die Pommesphase und sonst gar nichts. Und vieles, was wir lecker finden, ist zunächst erstmal I. Also Ekel muss auch überwunden werden. Also es gibt auch ästhetische Urteile, die sehr unmittelbar sind. Da gehört es dann zu einem Bildungsprozess, auch des Geschmacksurteils. Ein unmittelbares Urteil, ja, auch überhaupt des Wohlwollens. Ich finde, ich finde Gemüse abschreckend, aber Sand esse ich sehr gerne. Ja. Also es gibt also unmittelbare ästhetische Urteile, die man vielleicht auch erstmal überwinden muss. Das ist das philosophische Geschäft. Also Philosophie beginnt nicht im leeren, im luftleeren Raum. Philosophie erzeugt nicht erst die Denkinhalte. Wir denken immer schon. Wir haben Geschmacksurteile, wir haben moralische Urteile. Wir orientieren uns an bestimmten Rechtsvorstellungen. Wir nehmen an bestimmten Ritualen und Praktiken teil. Unsere ganze Welt ist schon narrativ durch bestimmte Geschichten strukturiert. Und wie gesagt, und dann irgendwann hören solche Geschichten, solche Urteile auf, aufgrund von Krisen oder aufgrund von so nach organischen Entwicklungsprozessen, hören solche Geschichten und Urteile auf uns zuverlässig zu tragen. Und dann kommt der Philosoph und fragt sich, was an diesen ursprünglichen Vorstellungen, Urteilen ist noch rechtfertigbar und damit auch erhaltenswert und was sollten wir über Bord werfen. Also, kurzum, das ist nach Hegel der philosophische Grundimpuls. Denken ist immer schon inhaltlich gefüllt durch Vorstellungen, die wir haben. Das philosophische Geschäft ist der Versuch, diese Vorstellung in Begriffe zu übersetzen. Das heißt, zu erkennen, was an einer Vorstellung notwendig ist und was davon sozusagen zufällig ist und deshalb nicht gerechtfertigt werden kann und deshalb auch nicht notwendig aufrechterhalten werden muss. Nochmal, wie bei dieser Kritik der Götterbilder. Ja? Da haben wir eine bestimmte Vorstellung und dann kann der Philosoph fragen, wird da etwas getroffen am Begriff Gottes? Also hat diese Vorstellung von Gott, trifft die etwas, was der Wesensdefinition nach wirklich zu Gott gehört, wenn es ihn gibt? Also ist der Begriff Gottes getroffen oder ist das nur sozusagen eher überflüssig oder vielleicht sogar hinderlich, um das Wesen Gottes zu verstehen? Also, Vorstellung in Begriffe zu übersetzen, das ist das, was die Aufgabe der Philosophie ist. Und so muss auch das, was das religiöse Bewusstsein hat, eine vorphilosophische, auf eine vorbegriffliche Weise, jetzt vom Religionsphilosophen übersetzt werden. Und das ist, das wäre hier ganz wichtig, nicht etwas, was der Philosoph aus Jux und Dollerei macht, weil er dem armen religiösen Bewusstsein sozusagen seine Vorstellung aus der Hand nehmen will, oder auch der Moralphilosoph ist kein metaethischer Sadist, der den Menschen, die eigentlich mit ihren moralischen Urteilen ganz gut zurechtkommen im Leben, jetzt ihre Intuition aus der Hand schlagen will, sondern das philosophische Geschäft reproduziert nur eine Art von Bildung, von Reflexion, ein Prozess des Infragestellens, der auf dem Menschenbewusstsein, auf der Ebene des Menschenbewusstseins sowieso abläuft. Menschen stellen irgendwann mal ihre religiösen, ästhetischen, moralischen Vorstellungen infrage in Krisensituationen oder in Krisen der Neuheit. Also behauptet Hegel, was er jetzt tut, wenn er sagt, ich übersetze Begriffe, Vorstellungen in Begriffe, präziser, wenn er sagt, als Religionsphilosoph übersetze ich religiöse Vorstellungen in Begriffe, was er da tut, ist nach seinem Selbstverständnis nichts anderes, als einen Bildungsweg zu rekonstruieren, den das normale Bewusstsein eh vollzieht. Hegel hat nicht das Verständnis, dass er Menschen, die mit dem, was sie so glauben und denken, zufrieden sind, jetzt in etwas hineinzwingt, abbricht, in so seinen Kopf wäscht, sondern er rekonstruiert einen Bildungsprozess, den das moralische, ästhetische, religiöse Bewusstsein sowieso durchläuft. Und es gehört zu dem religiösen Bewusstsein, wenn wir es uns in seiner Entwicklung anschauen, dass es zunächst einmal ein unmittelbares Wissen ist. Wir haben unmittelbare Gewissheit von Gott. So Hegel in seiner religionsphilosophischen Vorlesung von 1827. Wir haben Glauben, Gefühl, Vorstellung. Also das Göttliche ist uns im Medium verschiedener Denkweisen gegeben. Wir können noch was zu diesen Unterschieden sagen. Also nochmal, wir haben Glauben, wir haben Gefühl, wir haben Vorstellungen von ihm. Das ist unmittelbare Gewissheit. Es gibt sozusagen Medien des bewussten Erlebens, die dem religiösen Menschen das Gefühl der unmittelbaren Gewissheit von Gott verschaffen. Diese Gewissheit, so Hegel weiter, diese Gewissheit haben wir auch im Denken. Wir nennen sie dann Überzeugung. Dazu gehören Gründe. Und diese sind wesentlich nur im Denken. Also was das Denken tut nach Hegel, ist jene Gewissheit zu reproduzieren, auf eine vermittelte Weise, mit Hilfe von Gründen. Also was das philosophische Denken, das philosophische Begreifen tut, ist auf einer höheren Ebene jene Gewissheit zu reproduzieren, die das vorkritische, das vorreflexive, einfache Bewusstsein, wenn Sie wollen, auf einer unmittelbaren Stufe schon hat. Hegel unterscheidet vier Formen des religiösen Bewusstseins. Glauben, Gefühl, Vorstellung und begreifendes Denken. Religiöses Bewusstsein hat immer eine objektive Seite. Jedes Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas. Es ist Bewusstsein von einem Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist Gott. Religiöses Bewusstsein ist wie jedes Bewusstsein aber auch subjektiv, hat subjektive Form. Und auf seiner ersten Stufe ist das religiöse Bewusstsein eine ganz elementare Gewissheit. Auf einer ersten Stufe sind Selbstgewissheit und Gewissheit Gottes unmittelbar identisch. Die subjektive Gewissheit meiner selbst und die Gewissheit der Realität Gottes ist ein und dieselbe Gewissheit. Auf der ersten Stufe des religiösen Bewusstseins, auf der Stufe, die Hegel Glauben nennt, gibt es eine unmittelbare Einheit von Selbstgewissheit und Gottesgewissheit. Das heißt, die erste unmittelbare Stufe, wenn Sie wollen, ist die, in der, wenn wir jetzt sagen, der Objekt- und der Subjektpol des Bewusstseins noch gar nicht ausdifferenziert ist. Ja. Religiöses Bewusstsein heißt, hier gibt es ein menschliches Subjekt, das ein Bewusstsein von Gott hat. Und auf der ersten Stufe dieses Bewusstseins ist es noch gar nicht ausdifferenziert. Ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Also die Gewissheit, dass es Gott gibt, ist genauso gewiss wie die Selbstgewissheit. Also hier hat Hegel sozusagen phänomenologisch eine Form von ganz festen, manifesten, unmittelbarer religiöser Gewissheit vor Augen, in der ein Mensch den Gedanken, dass es Gott gibt, nicht aufgeben könnte, ohne den Gedanken, dass er selbst gibt. Also die Gewissheit, dass ich existiere, ist so unmittelbar, wie dass es Göttliches existiert. Das nennt Hegel Glauben. Schön, warum können wir nicht dabei bleiben? Weil wir auch sonst nichts weiter wissen. Alles, was wir wissen auf dieser Stufe ist, ich bin mir so gewiss, dass ich existiere, wie ich gewiss bin, dass Gott existiert. Ich weiß aber noch gar nicht, wer ich bin, ich weiß gar nicht, wer Gott ist. Also was ich hier auf dieser Stufe einer ganz unmittelbaren Gewissheit habe, ist ein Bewusstsein, das noch gar nicht ausdifferenziert ist. Ich habe noch überhaupt keine propositionalen Gehalte. Auf dieser Stufe, sozusagen des ganz festen Glaubens, weiß ich noch nicht mal, wer ich eigentlich bin, noch wer oder weiß ich, was Gott ist. Ich weiß nur, so gewiss ich bin, so gewiss ist Gott. Das kann man vielleicht mal klar machen durch die kartesianische Meditation, also Descartes, ja, also dieses Cogito, an dem ich nicht mehr zweifeln kann. Dieses Ich, an dem ich nicht mehr zweifeln kann, ist ja ein sehr nacktes, sehr leeres Ich. Alles, was ich von diesem Ich weiß, ist, dass es da irgendwie eine Instanz gibt, die nicht mehr daran zweifeln kann, dass sie zweifeln kann. Wie alt dieses zweifelnde Ich ist, welches Geschlecht es hat, ob es einen Hochschulzugang hat, einen Hochschulabschluss hat oder nicht, ob es sich für Beethoven interessiert oder nicht, all diese Dinge weiß ich von diesem Ich gar nicht. Der Ort der unmittelbaren Gewissheit ist eine sozusagen sehr informationsfreie Gewissheit. Ja, dieses Ich stehe, hier stehe ich und kann nicht anders, wenn Sie wollen. Ich weiß gar nicht, was ich kann und wer ich bin, was ich will. Ich weiß nur, hier ist meine Position. Also ich bin mir so gewiss wie ich existiere, so gewiss ist Gott. Das ist unmittelbares religiöses Wissen, das ist das, was Hegel Glaube nennt. Und dabei kann man nicht stehen bleiben. Also es geht gar nicht darum, dass Hegel sozusagen von einer vorgefertigten Warte, von einer philosophischen Warte der Überlegenheit in irgendeiner Weise paternalistisch, ridikulisierend, hämisch über das religiöse Bewusstsein redet, sagt, das ist alles so naiv und kann man nur. Ja, man kann eben nicht dauerhaft. Das ist ganz normal, das ist sozusagen das Basale. Auch bei, nochmal, das gilt auch für ethische Impulse. Ja, ich habe vielleicht überhaupt gar keine ethische Theorie. Ich habe überhaupt nicht gelernt, meine ethischen oder moralischen Urteile zu rechtfertigen. Ich weiß nur, wenn einer sagt, wenn ich das tue, bin ich nicht mehr der, der ich bin. Also die Gewissheit, dass das jetzt das Richtige ist, wenn Sie wollen, dass das mein Gott ist, dass das unbedingt gilt, ist so eng mit meinem Selbstbewusstsein verbunden, mit meiner Selbstgewissheit, dass ich nicht anders kann, als dieses zu tun oder jenes zu lassen. Ich kann dann sofort auf Nachfragen eigentlich gar keine Gründe mehr geben oder keine Gründe, die diesen starken Impuls adäquat wiedergeben. Aber natürlich muss ich irgendwann, weil wenn Selbstzweifel kommen und wenn Anfragen kommen, versuchen, stotternd, zögernd, suchend eine Antwort zu geben für diese Gewissheit. Aber auf dem Boden einer unmittelbaren Gewissheit habe ich nur diese sehr leere Einheit von, ich weiß, dass das der Fall ist und ich weiß, dass ich bin. Und meine Selbstgewissheit ist mit dieser inhaltlichen Gewissheit so weit verknüpft, dass ich sie nicht auseinanderreiße. Eine erste Differenzierung findet sowohl im ethischen wie im religiösen wie im ästhetischen Bewusstsein durch das Gefühl statt, im Medium des Gefühls. Ja, das ist ganz klar, bei diesem unmittelbaren Wissen, das ist so, also wollen so konzentriert, dass man da noch nicht mal von Gefühlen reden kann. Ich habe nur diesen Moment der Selbstgewissheit, ich weiß, dass ich bin, so wie ich weiß, dass ein Gott gibt. Erst im Gefühl sozusagen differenzieren sich unterschiedliche Gehalte aus. eine erste Ausdifferenzierung, eine Unterscheidung sozusagen zwischen dem Gott, auf den ich mich beziehe, dem Inhalt meines Urteils, auf den ich mich beziehe, und meine Selbstgewissheit, eine erste Ausdifferenzierung zwischen Subjekt und Objektpol, wenn Sie wollen, im Bewusstsein, findet erst durch das Gefühl statt. Erst im Gefühl spezifizieren sich die Gehalte der Selbstwahrnehmung. Also erst durch das Gefühl kommen konkrete Inhalte in mein Bewusstsein und es kommen auch unterschiedliche Inhalte in mein Bewusstsein und ich merke auch, dass ich einer bin, der unterschiedliche Gefühle haben kann. Das heißt, die Inhalte meines Bewusstseins und, wenn Sie wollen, ich als Träger des Bewusstseins differenzieren sich im Gefühl auseinander. Im Gefühl merke ich erst, dass ich einer bin, der im Wechsel der Inhalte mit sich selbst in irgendeiner Weise identisch bleibt. Also eine Ausdifferenzierung zwischen Inhalt des Bewusstseins und Subjekt des Bewusstseins, ein Gespür dafür, dass es unterschiedliche Erlebnisse, unterschiedliche Bewusstseinsinhalte gibt, die alle etwas mit mir zu tun haben, so etwas geschieht erst auf der Ebene des Gefühls. Im Gefühl spezifizieren sich die Gehalte der Selbstwahrnehmung. Ich erlebe mich als traurig, als zornig, als begeistert, wie auch immer. Ich bekomme sozusagen ein inhaltlich gegliedertes Bild von mir. Im Gefühl spezifizieren sich die Gehalte der Selbstwahrnehmung. Zugleich konfiguriert sich aber auch der Wahrnehmungsgehalt, also das, worüber ich Empfindungen habe. Diesen Erfahrungsgehalt abzugrenzen und wieder erkennbar zu machen im Strom der mentalen Episode, ist die spezifische Leistung von Vorstellung. Nächste Stufe. Also, wenn ich dann etwas erlebt habe, wenn ich mich daran erinnern kann, dass ich in einer bestimmten Situation immer wieder zornig werde, oder mich daran erinnern kann, dass ich in einer und derselben Situation einmal zornig und einmal gelassen reagiert habe, in dem Moment, in dem sozusagen eine Vielschichtigkeit meiner eigenen Selbstwahrnehmung entsteht und ich mich an diese Erlebnisse erinnern kann, sie transportieren kann, von anderen berichten kann, davon erzählen kann, entsteht das, was Hegel die Vorstellung nennt. Also nämlich das Gelebte, das Erlebte, Entschuldigung, das Gefühl, ausdifferenzierte Erlebte aufbewahren kann in meinem Gedächtnis, damit aber auch arbeiten kann, es, wie gesagt, narrativ reproduzieren kann, es dramatisch wieder darstellen kann, mir und anderen vor Augen halten, Lehren daraus ziehen kann, das ist das, was die Vorstellung leistet. Vorstellung ist laut Hegel jene Art von Bewusstsein, in der Gehalte durch symbolische Repräsentation voneinander abgegrenzt, verstetigt und systematisiert werden. Im Modus der Vorstellung entstehen jetzt klare und abgegrenzte Bilder von mir, meinen wesentlichen Eigenschaften und Merkmalen. Also ich erlebe mich jetzt nicht nur als ein Mensch, der unterschiedliche Gefühle hat, sondern sage, ja, ich bin so einer, der in solchen Situationen eigentlich eher so und so reagiert. Also ich habe eine Repräsentation von mir. Die Repräsentation von mir, von meinen wesentlichen Eigenschaften und Merkmalen, wäre bezogen auf die Vorstellung eines einheitlichen Ich, das als Träger dieser Eigenschaften gedacht wird. Und analoges gilt dann auch für den Inhalt, für den objektiven Pol des Bewusstseins, in unserem Fall für, wenn Sie wollen, für den Gottpol des religiösen Bewusstseins. Die Vorstellung, die symbolische Repräsentation und Abgrenzung bestimmter Gehalte erlaubt die Differenzierung und Bestimmtheit jener im Gefühl zunächst diffusen Gegenwart Gottes. Ja. Also hier haben Sie Teresa von Avila, Solo Dios Basta. Mehr haben sie dann auch nicht, ja? Aber was denn Dios ist und warum er genügt und wie er genügt und wie er auch angesichts unterschiedlicher Bedürfnisse und Erfahrungen genügt, das haben sie erst, wenn sie sozusagen Bilder von Gott haben, Eigenschaften Gottes haben. Und das transportiert nach Hegel die Vorstellung. Die Vorstellung, die symbolische Repräsentation und Abgrenzung bestimmter Gehalte, erlaubt die Differenzierung und Bestimmtheit jener im Gefühl zunächst diffusen Gegenwart Gottes. Und zur Vorstellung, das ist ganz wichtig, gehört bei Hegel jetzt nicht nur das Bild. Also das deutsche Wort Vorstellung nennt oft so ein, legt so ein bildhaftes Denken nach. Und es gibt auch Übersetzungen von Hegel, da wird dann Vorstellung oft mit Picture Representation übersetzt. Das ist eine Engführung. Natürlich gehören Bilder, Bilder Gottes, gehören dazu oder Symbole, die eine Erinnerung, wenn Sie wollen, aufspeichern. Aber die Vorstellung hat durchaus auch eine komplexere Struktur, also Narrationen, Geschichten, die wir erzählen. Die Rede von der Beziehung Gottes zur Welt als einer Schöpfung und die ganze Schöpfungsgeschichte ist eine Vorstellung. Dort werden Bilder, Gleichnisse, Geschichten erzählt, entworfen, im Gedächtnis behalten, weitergegeben, verfeinert. Da kommt dann eine Redaktorschicht auf die andere drauf, in der sozusagen eine bestimmte Erfahrung, Gott ist irgendwie in der Welt oder die Welt wäre nicht ohne Gott, ausbuchstabiert und ausgelegt wird. Und auch die dogmatischen Lehrgehalte sind letztlich für Hegel vorstellungshaft. Also Gott hat die Welt geschaffen, er hat seinen Sohn gezeugt, er ist in die christliche Dogmatik in der Sohn in die Welt gekommen, dann ist er gestorben, er ist halt vom Tod am Kreuz und Sünden genommen, dann ist er auferstanden. Das ist vorstellungshaft. So stellt sich das religiöse Bewusstsein, das Verhältnis Gottes zur Welt, das Verhältnis des Gottes zum Menschen vor. Es gibt für Hegel auch einen Indikator, woran man erkennen kann, dass das Denken vorstellungshaft ist. Das ist nämlich das Und. Die Vorstellung operiert mit dem Operator Und. Dort werden einzelne Segmente, deshalb ist die Einheit der Vorstellung die narrative Struktur. Bestimmte Segmente werden in einer bestimmten zeitlichen Folge sozusagen geordnet, aber sie haben keine interne Struktur. Also erst wurde Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er seinen Sohn geschickt und dann ist er gestorben und dann kam er erst und. Und Gott ist einer und er ist gleichzeitig auch dreifaltig. Also die Vorstellung macht sich gewissermaßen Bilder, auch komplexe Bilder in Gestalt von Lehren, aber sie verknüpft diese verschiedenen Gehalte äußerlich. So wie in einer Story werden die unterschiedlichen Episoden durch die reine Zeitfolge zum Beispiel miteinander verknüpft. Das heißt, was einem vorstellungshaften Denken, das gilt eben auch für das vorstellungshafte ethische, politische, ästhetische Denken, was einem vorstellungshaften Denken fehlt, ist die Erkenntnis der Notwendigkeit und Allgemeinheit des Inhalts. Es wird einfach nur davon erzählt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Hat Gott die Welt notwendigerweise geschaffen? Was ist darin ausgedrückt an einem als notwendigen, allgemein objektiven Gehalt? Die vollständige Objektivität des Gehaltes der Vorstellung, soll heißen die Notwendigkeit und Allgemeinheit, wovon die Vorstellung spricht oder worüber sie handelt, das kann erst im begreifenden Denken nachgewiesen werden. Erst wenn wir die Vorstellung in das begreifende Denken transformieren, haben wir dann auch ein objektives Wissen, eine objektive Wahrheit der Gewissheit. Mir ist jetzt ganz wichtig, damit wir für heute schließen, dass nach Hegel, wenn wir wollen, der kognitiv-propositionale Aspekt religiöser Überzeugung, also in welcher Form ist uns der Inhalt des Religiösen als eine Form des Wissens gegeben, sehr eng mit dem existenziell-pragmatischen Aspekt zusammengehört. Die Subjektivität der unmittelbaren Gewissheit, die Subjektivität des Gefühls, ist mit der objektiven Begründung und der Rechtfertigung einer religiösen Überzeugung, dem Aufweis ihrer Wahrheit und Notwendigkeit allgemein intern verknüpft. Alle diese Aspekte stellen für Hegel schon ein Wissen von Gott dar. Das kann nicht die Rede davon sein, dass wir hier bloßes Gefühl haben und dann kommt meinetwegen die Metaphysik oder irgendein apologetischer Theologe und der produziert dann ein Wissen von Gott. Wir haben schon auf der Ebene des unmittelbaren Wissens und auf der Ebene des Gefühls ein Wissen, insofern wir ein Gehalt zuverlässig im Bewusstsein erfasst haben. Wir können nur nicht zuverlässig davon Auskunft geben, dass das der Fall ist. Das kann erst das begriffliche Wissen. Also es ist ganz wichtig, dass das Denken, das begreifende Denken für Hegel eine Explikation des einfacheren Denkens ist und nicht der Gegenteil, das Gegenteil. Also Wissen im begrifflichen, anspruchsvollen Sinn ist der Gewissheit nicht entgegengesetzt. Wir haben sowohl im einfachen, unmittelbaren Glauben, also wir, religiöse Menschen nach Hegel, aber auch ethische Menschen, also deshalb kann man schon wir sagen, wenn es religiös oder nicht, wir haben immer in diesem einfachen Glauben eine Gewissheit. Und dieses Wissen ist eben Gewissheit und ja, begründet begrifflich nachweisbares Wissen zugleich. Das heißt, was Hegel versucht, ist in einer Stufentheorie der religiösen Überzeugung, des religiösen Bewusstseins, die unmittelbare Gewissheit des Glaubens und des religiösen Gefühls mit einer vermittelten, durch Gründe bestimmten Gewissheit des Denkens zu verbinden. Nochmal, das gilt für philosophisches Denken überhaupt. Nichts anderes machen wir auch in einer ethischen Reflexion. Dort stellen wir mit Gründen, also wenn wir jetzt den kategorischen Imperativ durchlaufen haben, stellen wir mit guten Gründen jenes unmittelbare moralische Urteil wieder her, dass wir, wenn wir sozusagen richtig und gesund aufgewachsen sind und die gesunden moralischen Intuitionen haben, stellen wir genau dieses Urteil wieder her. Also das Begreifen und Denken zerstört nicht unser Erleben, unsere unmittelbare Erfahrung, zerstört nicht den Common Sense, sondern stellt ihn auf einer höheren Ebene wieder her. Okay. Nächste Woche will ich dann ganz kurz zeigen, was an diesem tollen Modell für Feuerbach und die anderen, die Hegel gehört haben, dann doch fragwürdig geworden ist. Warum dieses Angebot, das Hegel dem religiösen Bewusstsein macht, ich kann deine unmittelbare religiöse Gewissheit, den existenziell troststiftenden Aspekt, den religiöses Bewusstsein hat, den kann ich eine objektive, begreifende, beweisende Form geben. Ich kann dich sozusagen schützen vor Kritik, kann dich restabilisieren. Warum dies sowohl für religiöse Menschen wie auch für Philosophen in Hegels Zeit, seiner unmittelbaren Nachfolgerin, warum dieses Angebot als nicht mehr plausibel erscheint. Und damit beginnt dann Feuerbachs eigenes religiöses Theoretisches Denken. Okay, dann bis nächste Woche. Vielen Dank.